Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Herzlich willkommen heute mit Stefanie Gebert. Die Pandemie hat das Leben verändert und viele Gewissheiten erschüttert. Jetzt ist die Zeit der Aufarbeitung gekommen. Studien haben schon belegt, dass soziale Ungleichheit in der Corona-Pandemie noch verstärkt wurde, etwa wenn jemand in einem bestimmten Stadtteil wohnt. Es gibt vieles, was die Politik künftig besser machen kann, sagt der Sozialwissenschaftler Ralf Zimmer-Stegmann.
Es fehlte in der Anfangsphase an Informationen in unterschiedlichen Sprachen. Es gab unterschiedliche Informationskampagnen. Es bedarf sozusagen einer zentralen Kommunikationskampagne. Und die muss auf unterschiedlichen Wegen an die unterschiedlichen Zielgruppen gebracht werden.
Weitere Lehren aus der Pandemie haben der Forscher und sein Team zusammengetragen. Ein Thema dieser Sendung. Genauso wie die Debatte um den Klimaaktivismus. Mit umstrittenen Aktionen sorgt etwa die sogenannte letzte Generation für Aufsehen, aber auch für massive Kritik. Der Blick in die Geschichte zeigt, Jugendbewegungen haben häufig ungewöhnliche Mittel genutzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Und in unserem Schwerpunkt heute schauen wir auf ein Kapitel der deutschen Geschichte, das lange totgeschwiegen wurde und durch biografische Forschung gerade wieder ins Bewusstsein kommt. Die Massenflucht von Jüdinnen und Juden Anfang der 1950er Jahre aus der DDR. Es gibt Menschen, die abwertend von Klimaklebern sprechen. Andere sehen in den Mitgliedern der letzten Generation schlicht Aktivistinnen und Aktivisten für den Klimaschutz, die es zugegebenermaßen mit ungewöhnlichen und durchaus fragwürdigen Mitteln schaffen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Gerade erst wieder vor der Wiederholung der Berliner Wahl mit Straßenblockaden durch Festkleben auf dem Asphalt. Aber dass Bewegungen zu ungewöhnlichen Mitteln greifen, ist gar nicht neu. Es gibt etliche Proteste, die besonders von jungen Leuten getragen und von der Mehrheitsgesellschaft missbilligt wurden. Luca Rese-Knauf mit einem Blick zurück.
Ihr Wandervögel in der Luft.
Da ist ein androgyner, unbekleideter junger Mensch abgebildet, steht auf einem Stein und reckt seine Arme der Sonne entgegen.
Barbara Stambolis, Historikerin für Jugend- und Generationengeschichte, beschreibt das Lichtgebet, ein Bild- und Postkartenmotiv, das zur Ikone der frühen Reform- und Jugendbewegungen wurde.
Das ist so eine Ausdrucksform, dieses natürlich Leben, befreit Leben, sich der Sonne zuwenden, die Natur so nehmen, wie sie ist und sich von gesellschaftlichen Zwängen befreien.
Um das Jahr 1900 bildeten sich eine proletarische Jugendbewegung und der sogenannte Wandervogel. Jugendliche, die sich zum Wandern und Singen in der Natur trafen und etwa die Freikörperkultur mitprägten und damit provozierten.
Die Jugendlichen wünschten sich damals vor allen Dingen Unternehmungen mit Gleichaltrigen ohne die Kontrolle Erwachsener. Das war keineswegs selbstverständlich. Sie wünschten sich aber auch gesetzliche Regelungen der Arbeitszeit und des Anspruchs auf Bildung. Das galt besonders für Lehrlinge. Aber im Einklang mit Natur und Umwelt zu leben, hat wahrscheinlich auch diese Bewegung beide damals miteinander verbunden.
Es ging also mehr um ein Lebensgefühl als um politische Programmatik. Bestimmte Reformwünsche wurden dennoch ausgedrückt. Dass dies zu Beginn des 20. Jahrhunderts passierte, ist kein Zufall. Erstens war die Gesellschaft relativ jung und erstmals wurde in der Pädagogik und in der Psychologie konkret zum Thema Jugend geforscht. Zweitens wuchsen im Zuge der Industrialisierung und Verstädterung viele Jugendliche in prekären Verhältnissen auf und auch die Umweltzerstörung als Zukunftsthema kam auf.
Diese beiden Aspekte kamen gewissermaßen zusammen, dass man sich der Jugend zugewandt hat und dann festgestellt hat, man kann ja nicht sagen, es gibt nur Kindheit und Erwachsene, sondern dazwischen ist eine Lebensphase, der man einen ganz eigenen Charakter zuschreiben muss und die auch deswegen schützenswert sei.
Die Geschichte der Jugendbewegungen im 20. Jahrhundert ist lang und auch lose Gruppen, die keine Bewegung darstellten, gab es viele. Vor allem auffallende Kleidung und Musik waren hier Ausdrucksmittel, etwa bei den sogenannten wilden Cliquen in den 1920er Jahren, zu deren Merkmalen Cowboyhemden und Swingmusik gehörten. Auch die Hitlerjugend und der Bund Deutscher Mädel gehören beim Blick auf die Jugend im letzten Jahrhundert dazu. Diese waren, so Barbara Stambolis, jedoch keine Jugendbewegungen, bedienten sich aber der jugendlichen Formensprache. In den 1950er Jahren wurde dann die Bezeichnung der Halbstarken populär. Gemeint waren Jugendliche, die sich Auseinandersetzungen mit der Polizei lieferten, aber auch ganz einfach durch Tanzen, eine breitbeinige Körperhaltung und das Cornern auffielen, also dem Herumlungern an Straßenecken.
Halbstark! Oh Baby, Baby, Halbstark!
Wir haben schon in der damaligen Zeit so ein Umschlagen von diesen eher diffusen Aktionen, die ich gar nicht unter Protest fassen würde, sondern die vielleicht auch mit einem veränderten Verhalten im öffentlichen Raum zu tun haben, also mit anderen Vorstellungen des ja eigentlich schon frühneuzeitlichen, sehr deutschen Paradigmas von Ruhe und Ordnung.
Bodo Mrozek ist Kulturhistoriker am Institut für Zeitgeschichte und hat zur Jugend- und Protestkultur geforscht. Ein Wendepunkt seien hier die Schwabinger Krawalle der frühen 60er Jahre. Polizisten gehen sehr hart gegen Straßenmusikanten im öffentlichen Raum vor. Daraufhin kommen tausende junge Menschen zusammen und besetzen die Leopoldstraße in Schwabing. Eine frühe Form der Sitzblockade. Es kommt zu Gewaltanwendungen und mehrtägigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Protestierenden. Mit hunderten Verletzten, einigen Schwerverletzten.
Dann im zweiten Schritt gibt es dann aber die Gründung von Bürgerinitiativen. Man fängt sich damit an, auseinanderzusetzen, welche Polizeitaktiken werden da eigentlich verfolgt. Es stellt sich raus, die stammen aus den 30er Jahren, waren eigentlich noch an Saalschlachten zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten gerichtet. Und es setzen dann politische Willensbildung ein und ein längerer Prozess, der auch zu Polizeireformen führt und zu einem anderen Verhalten der Ordnungskräfte, also deeskalative Taktiken oder auch Polizeipsychologen werden dann eingestellt und da findet schon schrittweise so eine Politisierung dann eigentlich statt.
Andere Aktionen, so Barbara Stambolis, wirkten auch ohne eine vorherige Eskalation.
Zum Beispiel haben Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre in den Innenstädten rote Punktaktionen Aufmerksamkeit erregt. Damit wollten vor allen Dingen Schülerinnen und Schüler, aber auch junge Auszubildende, auf Fahrpreiserhöhungen der Nahverkehrsbetriebe aufmerksam machen. Und dann hat man an festgelegten Haltepunkten vereinbart, dass dort Autos, die einen roten Punkt aufgeklebt hatten, Leute mitnahmen, die eben mitgenommen werden wollten. Es gab Mitfahrgelegenheiten. Und diesen jugendlichen Aktivisten damals ist mit der Rote-Punkt-Aktion wirklich gelungen, auch viel Zuspruch zu bekommen.
Ob Zuspruch oder Ablehnung, mediale Aufmerksamkeit und gesellschaftliche Debatten lösten solche Protestaktionen fast immer aus. Die Geschichte innovativer Jugend- und Protestaktionen reicht also weit zurück. Historiker Mrozek warnt allerdings, die Bezeichnung eines Jugendprotestes könne auch problematisch sein.
Weil sie auch Gefahr läuft, eigentlich ein politisch artikuliertes Verhalten als altersspezifische Marotte zu bagatellisieren.
Und weil sie ausblendet, dass auch viele Erwachsene Teil des Protestes sind, wie es in aktuellen Umwelt- und Klimabewegungen der Fall ist, wodurch sie sich von vielen früheren Gruppen unterscheiden. Sie sind außerdem diverser und weiblicher und Mode und Musik spielen keine so große Rolle mehr.
Womöglich ist eben gerade der Verzicht auf exzessive Konsummoden ein Kennzeichen dieser Klimabewegung. Das kann auch spezifisch sein, aber es fällt hier schon auf, dass frühere Bewegungen, die eigentlich über das Medium der Musik den Protest artikuliert haben, über den Umweg der Kultur, wenn man so will, dass hier natürlich jetzt eine ganz andere Dringlichkeit herrscht und dass das eine sehr artikulierte, reflektierte Bewegung ist, die ganz klare Ziele ja sogar naturwissenschaftlicher Art formuliert, die sich ganz klare Adressaten in der Politik sucht.
Nach dem Blick zurück und mit dem Blick nach vorn bleibt also die Frage: Wie sollte die Gesellschaft umgehen mit Jugendprotesten?
Genauso wie sie gerade damit umgeht, in einem zivilgesellschaftlichen Aushandlungsprozess müssen solche Forderungen jetzt mal ganz unabhängig von den Mitteln, mit denen sie vorgetragen werden, eben ausgehandelt und diskutiert werden. Und dazu gehören dann eben auch Dramatisierungen, aber eben auch wieder moderate Stimmen. All das kennen wir aus der Geschichte.
Nach meinem Dafürhalten ist eine zentrale zivilgesellschaftliche, demokratische Aufgabe, Jugendliche ernst zu nehmen und ernst zu nehmen, was sie bewegt und dann auch auf ihre Zukunftsfragen überzeugende Antworten zu finden.
Thank you.
Der Klimaaktivismus, der darauf verweist, dass dringend etwas verändert werden muss, davon war gerade schon die Rede. An einer Stellschraube können die Städte drehen. Sie sind für 80% des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich. Gleichzeitig sind sie besonders vom Klimawandel betroffen. Denn versiegelte Flächen verschärfen Hitze- und Trockenperioden und verhindern, dass Starkregen vom Boden aufgenommen werden kann. Gute Argumente also, aktiv zu werden. Und dafür müssen Sie in den Rathäusern auch das Rad gar nicht neu erfinden, denn es gibt bereits gute Werkzeuge und Ideen. Zum Beispiel den Klimacheck der Stadt Remscheid.
Der Bergische Löwe aus Stein überwacht auf einer hohen Säule den Rathausplatz in Remscheid. Dahinter das wuchtige Rathausgebäude mit Neorenaissance-Elementen aus Naturstein und einem knapp 60 Meter hohen Uhren- und Glockenturm.
Das ist 1903 bis 1904 erbaut worden und steht unter Denkmalschutz. Das ist sicherlich ein Prachtstück, eine tolle Fassade. Man sieht den Remscheider Rathausturm von Weitem und auch die Innenräume sind zum Teil geschützt,
erklärt Sabine Ibach vom Fachdienst Umwelt der Stadt Remscheid. Auf der Rückseite soll das Rathaus einen Anbau bekommen. Seit 2011 schreibt das Baugesetzbuch vor, dass Klimaschutz und Klimaanpassung in die Bauleitplanung integriert werden müssen. Dabei kommt in Remscheid seit 6 Jahren der sogenannte Klimacheck zum Einsatz. Ein Ergebnis dieses Checks? Durch den Anbau entstehen Hitzeinseln. Eine Dachbegrünung könnte diesen Effekt abmildern. Die Entscheidung, ob und wie die Begrünung umgesetzt wird, steht noch aus.
Weil das natürlich dem Denkmalschutz entsprechen muss und das natürlich sehr sensibel abgestimmt werden muss mit der Begrünung.
Der Klimacheck nennt auf 50 Seiten für alle Phasen der Bauleitplanung, von der Vorbereitung bis zur Umsetzung, Kriterien für Klimaschutz und Klimaanpassung. Sie müssen einzeln geprüft und abgehakt werden. Das geht auch interaktiv am PC. Sabine Ibach koordiniert diese Aufgabe. Für den Rathausanbau lief das so.
Die Kolleginnen aus dem Planungsamt haben den Klimacheck ausgefüllt, dann einen ersten Check an uns übersandt und dann haben wir die Planungsgrundlage wie die Starkregengefahrenkarte in das Planverfahren eingebracht. Aber der Planungsträger entscheidet dann, was dann inhaltlich in den Bebauungsplan übernommen wird.
Der Planungsträger ist die Stadt Remscheid. Über den Bebauungsplan entscheidet der Stadtrat. Eine politische Entscheidung also, vorbereitet von der Verwaltung. Klimaschutz und Klimaanpassung sind dabei nur 2 Kriterien von vielen. Sie stehen in Konkurrenz mit anderen sogenannten Fachbelangen, dem Denkmalschutz zum Beispiel. Der Klimacheck ist also ein Leitfaden, der dafür sorgt, dass alle Klimabelange in das Verfahren eingebracht werden. Ein Forscherteam des Leibniz-Instituts für raumbezogene Sozialforschung, kurz IRS, bezeichnet den Remscheider Klimacheck als Vorzeigemodell, weil er präzisiert, wie Klimaschutz und Klimaanpassung in der Bauleitplanung geprüft werden können, weil er einen Nachweis liefert, dass alle Klimakriterien berücksichtigt wurden, weil er größere Rechtssicherheit schafft und weil er einfach auf andere Kommunen übertragbar ist. Solche Modelle sind Gold wert, mein Stadtforscher Dr. Wolfgang Haupt vom IRS.
Wir haben mit dem Klimawandel ein Problem, das sehr, sehr drängend ist, das uns auch nicht viel Zeit gibt zu handeln. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass Kommunen in der Regel nicht im Geld schwimmen und auch nicht große Kapazitäten haben. Das heißt, man hat einfach nicht die Möglichkeiten, alles erstmal selber zu attesten und zu entwickeln.
Auch Remscheid ist verschuldet. Grundlage für den Remscheider Klimacheck war eine Vorlage der Stadt Oberhausen. Die beinhaltete aber nur Kriterien für den Klimaschutz und wurde deshalb um die Klimawandelanpassung erweitert. Und zwar in einem von Bund geförderten Projekt mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule, kurz RWTH Aachen.
Das Spannende an Remscheid war, wie es dann wenige Einzelpersonen doch geschafft haben, viel zu erreichen. Also das heißt, sie sind sehr gut im Einwerben von verschiedenen Drittmitteln, sie sind sehr gut vernetzt mit anderen Kommunen in Deutschland.
Und geben ihren Klimacheck gerne an andere weiter, wie Sabine Ibach von der Stadt Remscheid erzählt.
Ich habe die Anfrage von der Landeshauptstadt Düsseldorf bekommen, von der Kollegin, die Klimaanpassung dort betreibt, ob sie das übernehmen kann. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass wir da als kleinste Großstadt in NRW besonders stolz darauf sind, dass wir das hier fachlich so weit und so gut vorbereitet haben, dass das die Landeshauptstädte übernehmen wollen. Also da sind wir sehr stolz drauf.
Die Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen zum Klimacheck war auch ein Türöffner für weitere Klimaprojekte.
Wenn man sich einmal da eingebracht hat, dann gelangt man in der Szene auch schnell in den Vorteil, dass man da auch weiterarbeiten kann. Aber man zeigt natürlich auch, dass man an der Forschungsarbeit Interesse hat und auch selbst als Stadt weiterkommen möchte. Und ich glaube, diese Offenheit wird auch sehr positiv wahrgenommen.
Und so ist Remscheid auch am Folgeprojekt des IAS zum kommunalen Klimaschutz beteiligt. Zunächst hatte Stadtforscher Haupt mit seinem Team die Klimastrategien von etwa 100 Kommunen untersucht, mittels Dokumentenanalysen und vertieften Interviews mit PraktikerInnen, PolitikerInnen und AktivistInnen. Jetzt weiten sie ihre Forschung auf 200 Kommunen aus, zumal sich seit 2018 einiges getan hat.
Wir hatten die Hitzesommer 2018, 2019. Wir hatten im 2019 auch das Aufkommen der Fridays for Future Bewegung. Wir hatten die Debatten um die Ausrufung des Klimanotstands in sehr vielen Kommunen in Deutschland. Beispielsweise haben auch viele als Teil des Klimanotstandes einen Klimacheck eingeführt. Also das ist tatsächlich dann nochmal durch die Decke gegangen nach 2019. Und deswegen bedarf das eben eines Updates unserer Studie.
Neben der Empfehlung, erprobte Klimamaßnahmen anderer Kommunen zu übernehmen, wurde aber schon jetzt klar, Klimapolitik hat nur dann eine Chance, wenn alle Abteilungen einer Kommune sich verantwortlich fühlen.
Wir müssen wissen, dass deutsche Kommunen oft doch noch sehr hierarchisch funktionieren und sehr stark in ihren Ämterstrukturen denken. Und da ist diese Idee einer Querschnittsaufgabe nicht überall willkommen. Diese Idee, dass für den Klimawandel eigentlich alle zuständig sind, weil es alle betrifft und alle ihren Beitrag leisten müssen. Und die Idee eines Klimachecks ist ja, dass das Thema integriert betrachtet wird und eben nicht als Bestandteil einer Abteilung gesehen wird.
Sabine Ibach kann das bestätigen. Sie leistet viel Kommunikationsarbeit und hat dafür nur eine 30-Stunden-Stelle. Wenn sie drei Wünsche frei hätte, wären das?
Personelle Aufstockung, finanzielle Mittel, um grüne Infrastruktur herzustellen und auch der blauen Infrastruktur, also sprich Starkregen entgegenwirken. Und der dritte Wunsch, noch mehr Rückendeckung aus Bürgerschaft und Politik.
Da ist also noch mächtig Luft nach oben, damit kommunale Klimapolitik die anstehenden Herausforderungen meistern kann. Ein erster Schritt kann der Klimacheck sein. Sabine Krüger mit diesem Positivbeispiel aus Remscheid. Diese Woche hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wieder Regeln zum Schutz vor einer Corona-Infektion gelockert. Früher als eigentlich gedacht. Der Grund, die Infektionslage hat sich stabilisiert, so der Minister. Zu Hochzeiten, so haben es Studien schon gezeigt, waren unter denen, die erkrankt sind, häufiger Menschen mit Einwanderungsgeschichte und sie waren auch stärker von den negativen Folgen besagter Einschränkungen betroffen. In einem Paper des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, kurz ILS, haben Forschende jetzt mal zusammengetragen, was sich aus diesem Wissen ableiten lässt, als Lehren für die Politik. Und darüber möchte ich sprechen mit Studienleiter Ralf Zimmer-Hegmann vom ILS. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch.
Nur noch mal zusammengefasst. Also Menschen mit Migrationshintergrund, Migrationsgeschichte waren doppelt betroffen von der Pandemie. Das haben Sie mit Ihren KollegInnen noch mal in unterschiedlichsten Quartieren in Nordrhein-Westfalen feststellen können.
Ja, genau. Also einmal waren sie betroffen dadurch, dass sie einem erhöhten Infektionsrisiko und erhöhten Infektionsraten ausgesetzt waren. Und zum Zweiten, dass sie von den negativen Folgen der Infektionsschutzmaßnahmen, also beispielsweise den Kontaktbeschränkungen oder der Tatsache, dass es Homeschooling gab, betroffen waren. Und das hängt, und das ist die entscheidende Frage, nach unseren Ergebnissen vor allen Dingen mit der prekären sozioökonomischen Situation der Haushalte zusammen. Also Menschen mit Migrationshintergrund leben überdurchschnittlich in beengten Wohnverhältnissen, gehen überdurchschnittlich prekären Arbeitsverhältnissen nach. Der Zusammenhang zwischen sozusagen Migrationshintergrund und prekären sozioökonomischen Lebenssituationen. Das ist das Entscheidende.
Aufklärung war ja für uns alle als Bürgerinnen und Bürger ein wichtiger Faktor. Ich kenne viele, die zu den Lockdowns täglich ferngesehen haben, Radio gehört haben, um sich über die neuesten Erkenntnisse der Forschung auf dem Laufenden zu halten. Schwierig ist das mit den ganzen Fachbegriffen eh schon, aber wer jetzt nicht Muttersprachler war, hat es besonders schwer. Und Sie sagen, daraus müssen wir dringend lernen, etwa wenn es um die Kommunikation selbst geht, aber auch um die Kommunikationskanäle.
Ja, ganz genau. Also die entscheidende Frage beim Thema Information, wie kann ich mich informieren, ist die Frage des Zugangs zu den Informationen, das heißt das Thema Sprache. Also es fehlt in der Anfangsphase an Informationen in unterschiedlichen Sprachen. Es gab unterschiedliche Informationskampagnen. Es bedarf sozusagen einer zentralen Kommunikationskampagne. Und die muss auf unterschiedlichen Wegen letztlich an die unterschiedlichen Zielgruppen gebracht werden.
Was wären das für Wege?
Da spielen muttersprachliche Informationen eine Rolle. Da spielt Social Media eine Rolle. Da spielen aber vor allen Dingen Multiplikatoren, also Einzelpersonen, eine Rolle, die sozusagen diese Informationen dann in den Freundeskreis, den Bekanntenkreis, den Familienkreis tragen, die in den Quartieren ja eine Vertrauensfunktion auch haben. Also die beispielsweise im Quartiersmanagement, in Beratungsstellen, in Kitas letztendlich den unmittelbaren Kontakt zu den Personen, zu den Familien haben und beispielsweise Migrantenselbstorganisationen, die einen Zugang in ihre jeweilige Community haben. Und das ist auch ein entscheidender Punkt, dass die Einbeziehung der Sichtweise von Migrantinnen und Migranten beispielsweise über deren Selbstorganisation nicht erst eintritt, wenn die Pandemie ausbricht, sondern dass im Vorfeld deren Sichtweise auch in vorbereitende Kampagnen integriert werden.
Sie haben gerade schon den Zugang genannt. Beim Zugang geht es auch darum, das Gesundheitssystem, da die Hürden abzubauen, damit Menschen sich eben zum Beispiel zum Impfen begeben. Sie haben auch festgestellt, da gibt es große Hürden. Wie können die beseitigt werden?
Der entscheidende Punkt ist letztlich, die Menschen da abzuholen, wo sie letztendlich leben. Und das heißt, wir sagen, es ist wichtig, in den Wohnquartieren Angebote zu haben, beispielsweise Impfkampagnen sehr wohnortnah durchzuführen oder an zentralen Einrichtungen, zum Beispiel in Kitas oder Schulen, weil, und das ist auch ein Befund, wir haben uns ja mit Quartieren beschäftigt, die in besonderer Weise benachteiligt sind, dass es sich dabei auch meist um Quartiere handelt, wo die gesundheitliche Versorgung nicht so gut ist, wo also der Besatz an Kinderärzten, an Hausärzten nicht so groß ist. Das heißt, auch gerade in diesen Quartieren brauchen wir eben im Bereich der Gesundheitsprävention und der Gesundheitsversorgung wohnortnahe Angebote.
Wohnortnah, da fällt mir ein, dass wir auch viel diskutiert haben in der Zeit der Lockdowns und der Impfkampagnen über Impfbusse, sogenannte, die in, wie Sie sagen, sozioökonomisch schwächere Stadtteile, etwa in Köln, gefahren sind. In dem Zusammenhang wurde aber auch viel diskutiert über das Thema Stigmatisierung. Auch das ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigt haben.
Ja, das ist immer eine Gratwanderung letztendlich, sich anzusehen, welche Bedarfe in bestimmten Zielgruppen bestehen. Auf der anderen Seite damit also nicht auch weitere Diskriminierungen, Stigmatisierungen zu befördern. Deswegen ist es tatsächlich wichtig, dass beispielsweise bei solchen dezentralen Impfkampagnen dann auch alle Bevölkerungsgruppen angesprochen werden und jetzt nicht nur Personen mit Migrationshintergrund. Und deswegen ist auch der Zugang beispielsweise über Schulen und Infrastruktureinrichtungen, Bildungseinrichtungen, die sich an die gesamte Bevölkerung wenden, sehr, sehr wichtig. Das muss man von Fall zu Fall entscheiden.
Jetzt scheint ja die Dringlichkeit erstmal ein bisschen vorbei. Das Infektionsgeschehen gilt als beherrschbar im Alltag, wie der Bundesgesundheitsminister gesagt hat. Sehen Sie, dass Politikerinnen und Politiker den Handlungsbedarf, den Sie ermittelt haben, auch in praktische Politik überführen werden?
Ja, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen, aber im Rückblick können wir natürlich sagen, dass wir mit Blick auf die Herausforderungen und die Bedarfe aus dieser Pandemie eigentlich viel lernen müssten mit Blick auf eine solche zielgruppenorientierte und auch wohnortnahe Versorgung. Das heißt, es müsste jetzt in diesen insbesondere benachteiligten Stadtteilen die Strukturen ja der Gesundheitsprävention, aber auch der Quartierssozialarbeit gestärkt werden. Und da würde ich mir wünschen, ohne dass ich jetzt schon sagen kann, ob die Politik das auch tatsächlich umsetzt, dass diese, ja, wir nennen es sozialräumlichen Angebote, dass die tatsächlich gestärkt werden. Und da geht es auch um die Stärkung von Netzwerken und Strukturen.
Und es geht darum, wenn ich es richtig gelesen habe, auch die Forschung weiter zu unterstützen. Das ist nämlich auch eines Ihrer Ergebnisse. Bei uns in Deutschland lässt die Datenlage deutlich zu wünschen übrig.
Ja, das ist so. Wir wussten in der Pandemie relativ wenig darüber, wie das Infektionsgeschehen sich auf bestimmte Zielgruppen und auch auf bestimmte Räume, kleinräumig beispielsweise, Weise vollzogen hat. Das war sehr mühsam, das im Grunde nachzuzeichnen. Und da könnte man sich vorstellen, dass die Datenlage in der Tat besser wird, um also auch Informationen dann zeitnah und zielgenauer in die Bedarfsräume und die Bedarfszielgruppen zu bringen.
Mehr Geld für Forschung, für zielgerichtete Kommunikation und der Ausbau wohnortnaher Gesundheitsversorgung. Das sind drei zentrale Ergebnisse einer Handreichung für die Politik, erstellt vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung. Und die Ergebnisse hat uns Mitautor Ralf Zimmer-Hegmann erläutert. Vielen Dank dafür. Wer am Anfang seiner beruflichen Laufbahn steht, der bekommt oft den Tipp, sich ein Netzwerk aufzubauen. Also mit Kolleginnen und Kollegen zusammentun, über neue Projekte diskutieren oder auch mit Menschen austauschen, die bereits weitere Karriereschritte gegangen sind. In Schweden haben Forschende jetzt Daten ausgewertet, die darauf hindeuten, dass das ein sehr guter Tipp ist. Sie sagen, wer mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet, die mehr verdienen, hat selbst bessere Aufstiegschancen. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
Jeder ist seines Glückes Schmied, heißt es oft. Doch Studien zeigen, die Motivation und die Chancen eines Menschen, die Karriereleiter hochzuklettern, wird auch durch das soziale Umfeld geprägt. Durch Mitschüler, Freunde oder das Elternhaus. Es liegt deshalb nahe, dass auch der Austausch mit Arbeitskolleginnen den Werdegang mit beeinflussen. Doch die Zusammenhänge waren bislang unklar, sagt Anna Daranowska-Ratay von der Umeå-Universität in Schweden. Aus früheren Untersuchungen wussten wir, dass der Fokus solcher Studien immer auf den Arbeitnehmern selbst liegt. Was können sie tun, um ihre Situation zu verbessern? Wir wollten aber wissen, hilft der Kontakt zu besser verdienenden KollegInnen dabei, selbst auch einen gut bezahlten Job zu bekommen? Wir wollten ganz einfach den Fokus der Diskussionen verlagern, weg vom Individuum hin zum Unternehmen, um zu schauen, wie prägt das Umfeld am Arbeitsplatz die Chancen der Angestellten. Denn wir glauben, dass auch die Unternehmen bessere Rahmenbedingungen schaffen könnten, um die Chancen der Angestellten zu verbessern, mehr zu verdienen. Um herauszufinden, welche Rolle der Austausch mit Besserverdienenden am Arbeitsplatz hat, kombinierten die Forschenden Daten aus schwedischen Registern. Sie verglichen Einkommenssteuerdaten mit Informationen über die Ausbildung sowie Sozialversicherungsdaten schwedischer ArbeitnehmerInnen. Dies ist in Schweden möglich, da jeder Einwohner eine individuelle Personennummer zugeteilt bekommt, unter der solche Informationen abrufbar sind. In Schweden dürfen Forschende solche Registerdaten zwar für ihre Studien nutzen, doch die Informationen sind anonymisiert und können daher nicht auf einzelne Individuen zurückverfolgt werden.
We actually have really cool data.
Das sind wirklich tolle Daten, denn dank dieser Register können wir individuelle Karrieren ab dem ersten Job verfolgen. Wir sehen, was aus den Menschen wird, behalten sie ihre Arbeitsstelle oder nicht, und wir sehen auch, ob sie mit der Zeit mehr Geld verdienen. Außerdem können wir die Individuen auch bestimmten Arbeitsplätzen und KollegInnen zuordnen, von denen wir ebenfalls Daten haben. Die Auswertung ergab, dass Netzwerke am Arbeitsplatz tatsächlich eine Rolle spielen. Angestellte, die mit Besserverdienenden zusammengearbeitet hatten, kletterten später oftmals selbst die Karriereleiter hoch. Wer hingegen immer nur mit Menschen zusammenarbeitete, die genauso wenig verdienten wie sie selbst, blieb meist bei seinem geringen Einkommen.
And we wanted to dig deeper into the...
Diesen Zusammenhang haben wir uns dann genauer angeschaut. Schließlich könnte es ja auch sein, dass Menschen, die später besser verdienen, einfach in sehr erfolgreichen Unternehmen arbeiten und die Löhne deshalb steigen. Aber so ist es nicht. Möglich ist auch, dass sie über Kollegen von besser bezahlten Jobs in anderen Unternehmen erfahren und dann dorthin wechseln. Doch auch das konnten wir ausschließen. Die einzige logische Erklärung, für die wir allerdings keine Beweise haben, ist, dass ein Wissenstransfer zwischen den Arbeitskollegen stattfindet.
What we call knowledge spillovers.
Konkret bedeutet das, Arbeitnehmer lernen von ihren KollegInnen und nutzen dieses erworbene Wissen, um ihre eigene Karriere voranzubringen. In ihrem Artikel nennen Anna Daranowska-Ratay und ihr Team ein konkretes Beispiel.
I remember that my boss.
Meine frühere Chefin zum Beispiel startete ihre Karriere als Hilfsmitarbeiterin. Sie führte Befragungen mit Studienteilnehmenden durch. Eine wirklich langweilige und schlecht bezahlte Tätigkeit. Doch sie lernte bei diesem Job gut ausgebildete KollegInnen kennen und hat dann Schritt für Schritt selbst Karriere in dem Unternehmen gemacht. Am Ende ist sie dann sogar Managerin des Unternehmens geworden. Und so habe ich sie kennengelernt.
This is how I got to know her.
Solche Bilderbuchkarrieren sind zwar vermutlich eher die Ausnahme als die Regel. Doch Anton Jugrin Andersson, der an der Stockholm-Universität erforscht, wie sich soziale Netzwerke auf die Lebenssituation von MigrantInnen auswirkt, findet die Ergebnisse dieser Studie interessant.
Weil es auch viele andere Untersuchungen gibt, die zeigen, dass die sozioökonomische Umgebung eines Menschen einen Einfluss auf seinen Erfolg im Leben hat. Also Freundschaftsnetzwerke, Schulen oder das Wohnumfeld. Das wird manchmal auch als das soziale Kapital eines Menschen bezeichnet. Und diese Studie schafft hier etwas Neues, weil sie auch den Einfluss des sozialen Arbeitsmilieus auf das Ausbildungsniveau mit einbezieht.
Völlig überzeugt haben ihn die Rückschlüsse seiner KollegInnen aus Umeå dennoch nicht. Es sei nicht ganz klar, ob der beobachtete Karrierekick allein durch den Austausch mit KollegInnen entstehe, so der Sozialwissenschaftler.
Für mich ist es schwierig, das auseinanderzuhalten. Vielleicht gibt es einfach Besonderheiten bei den Unternehmen selbst, zum Beispiel, dass sie bessere Aufstiegschancen bieten. Hier ist also mehr Forschung notwendig.
Anna Daranowska-Ratay ist dennoch überzeugt, dass der Wissensaustausch unter KollegInnen eine wichtige Ressource ist, die Unternehmen und vor allem die Politik ausnutzen sollten, um Menschen in besser bezahlte Jobs zu bringen. Zum Beispiel über gemeinsame Kaffeepausen oder gemischte Arbeitsplätze. Ich denke, wenn ich Politikerin wäre, fände ich diese Ergebnisse interessant. Denn wir sehen viele der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sehr kritisch, die versuchen, benachteiligten Bevölkerungsgruppen auf dem Arbeitsmarkt zu helfen. Unsere Studie zeigt, dass es nicht nur darum geht, den Menschen etwas beizubringen, zum Beispiel durch ein Praktikum oder Trainee-Programm. Es ist auch wichtig, wo man das Praktikum macht. Haben Sie dort Kontakt zu Mitarbeitenden, die Ihnen in Ihrer Karriere helfen können? Ich denke, dass unsere Studie hier interessante Zusatzinformationen zu dem bereits bestehenden Wissen liefert.
Something new and interesting with this study to previous research.
Die DDR als besseres Deutschland. Das war die Idee von vielen, die die Herrschaft der Nationalsozialisten und den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten. Und wenn der Antifaschismus als Staatsraison gilt, muss dies doch ein sicherer Ort sein, erst recht für Jüdinnen und Juden. So dachten viele. Aber sie haben sich getäuscht. Anfang der 1950er Jahre flohen fast alle hochrangigen jüdischen Funktionäre aus der DDR. Die Gründe dafür zeichnet Andreas Beckmann in seinem Schwerpunkt jetzt genauso nach wie die Ursachen dafür, dass dieser Exodus in Ostdeutschland totgeschwiegen wurde und auch im Westen schnell in Vergessenheit geriet.
Leider mussten wir den Entschluss fassen, fortzugehen über Nacht, sodass wir keine Zeit hatten, noch Abschied von euch zu nehmen.
Erst als er in West-Berlin angekommen ist, wagt es der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Dresdens, in einem Brief seinen Freunden zu erklären, warum er im Winter 1952-53 die DDR verlassen hat. Der Grund ist die zunehmend antijüdische oder, wie es damals hieß, antizionistische Propaganda seitens der SED.
Die Diffamierungen jedoch konnten wir nicht länger ertragen. Und so haben wir den Entschluss gefasst, unsere Heimat aufzugeben. Scheinbar ist das, was wir während der Nazi-Zeit erlitten haben, noch nicht genug gewesen. Jetzt stehen wir vor der Frage, wohin?
5 der 8 ostdeutschen Gemeindevorsitzenden flüchten in diesen Wochen in den Westen, zusammen mit mehreren hundert anderen Juden. Darunter befinden sich sogar hochrangige SED-Funktionäre wie Leo Zuckermann.
Er ist ein Musterkommunist in der Partei und er hat aber auch eine jüdische Seite, was insofern ungewöhnlich ist, als wenn man dem Kommunismus sich verschreibt, man eigentlich alles andere die Herkunft ablegt.
So die Einordnung des Historikers Philipp Graf. Er hat über Leo Zuckermann gerade seine Habilitationsschrift verfasst. Am Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur Simon Dubnow in Leipzig.
Leo Zuckermann war Jurist. Ihm wird aber die juristische Karriere verhindert, weil er als Jude und Kommunist 1933 genötigt ist, zu fliehen. Also er verbringt das Exil in Mexiko, das er nach der Rückkehr in die sowjetische Besatzungszone am Aufbau der DDR teilnimmt. Er steigt auf zum Staatssekretär bei Wilhelm Pieck, dem ersten Präsidenten der DDR.
In dem gerade neu entstehenden sozialistischen Staat, glaubt Leo Zuckermann, würde er seine Vorstellungen von einer moralischen Erneuerung Deutschlands umsetzen können, die er schon im Exil entwickelt hatte.
Leo Zuckermann war Anfang der 40er Jahre Teil einer kommunistischen Exilgruppe um den Leiter Paul Merker. Paul Merker war nicht Jude und die Diskussionen in Mexiko sehen dann vor, dass zum einen deutsche Juden eingeladen werden, wieder in Deutschland sich anzusiedeln und auch, dass ihnen das, was ihnen von den Nazis geraubt wurde, zurückgegeben werden müsse. Das ist insofern außergewöhnlich, weil natürlich die Frage des Privateigentums in einer sozialistischen Wirtschaftsordnung ja heikel ist.
Obwohl im Sozialismus Privateigentum eigentlich überwunden werden soll, könnten die Juden ihres zurückbekommen. In den späten 40er Jahren ist die Gruppe um Walter Ulbricht, die die Grundzüge der Politik der SED diktiert, offen für solche Vorschläge. Sie hofft noch, dass Kommunisten künftig in einem vereinten Deutschland eine führende Rolle spielen werden und buhlt um Verbündete. Deshalb darf etwa der Westberliner Jude Heinz Galinski 1948 die Eröffnungsrede halten beim Treffen der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN im Ostberliner Lustgarten.
Wir wissen, dass in Deutschland die Gegensätze, die das Naziregime künstlich hervorgerufen haben, noch nicht überwunden sind. Es ist uns klar, dass das deutsche Volk in seiner Gesamtheit eine große Schuld auf sich geladen hat. Eine Schuld, an der wir die Opfer des Faschismus mitzutragen haben, auch wenn wir nicht dafür verantwortlich sind.
Heinz Galinskis Forderung, NS-Unrecht wenigstens teilweise zu korrigieren, soll schnell praktisch umgesetzt werden. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den Leo Zuckermann zusammen mit anderen SED-Juristen noch im selben Jahr 1948 ausarbeitet. Dieser Entwurf wird in den Landtagen der 5 ostdeutschen Länder diskutiert, die sich schon 1946 konstituiert hatten.
Dieses Gesetz bestand aus 2 Teilen. Der erste Teil sollte die Versorgung von Opfern des Faschismus regeln, also sowas wie Rentenansprüche, Fürsorge generell, praktisch Folgeerscheinungen, Krankheiten etc., die man sich zum Beispiel bei der KZ-Haft geholt hatte. Ja. Und der zweite Teil sah die Rückerstattung geraubten Eigentums vor. Diese Regelung zur Sozialfürsorge tritt wenige Tage vor Gründung der DDR im Oktober 1949 in Kraft. Und der zweite Teil, der die Rückerstattung geraubten Vermögens vorsah, war kassiert worden.
Die SED steht vor der Aufgabe, die Ostdeutschen als ihr Staatsvolk zu gewinnen. Sie will die Leute nicht mehr mit Geschichten aus der Vergangenheit behelligen. Und schon gar nicht mit der Idee, die Deutschen, die jetzt oft selber hungern, sollten Juden entschädigen.
Das führt dann ja 1948 dazu, dass die Entnazifizierung für abgeschlossen erklärt wird. Und dieses Gesetz, dieser Teil zur Rückerstattung von Vermögen, betraf ja die normale Bevölkerung. Ja, die in der Zeit des Nationalsozialismus profitiert hatten von der Arisierung oder sich aktiv bereichert hatten. Und das passte nicht dazu, dass die Entnazifizierung für abgeschlossen erklärt wurde.
Während die Partei über die Vergangenheit schweigt, muss sie sich ab Anfang der 50er Jahre zu einer anschwellenden Welle antisemitischer Kampagnen aus der Sowjetunion und anderen Bruderländern verhalten. Die erreicht 1952 einen Höhepunkt mit dem Prozess gegen Rudolf Slansky in Prag. Der altgediente Generalsekretär der KPC ist angeklagt, im Auftrag amerikanischer Imperialisten einen Agentenring gebildet zu haben. Zusammen mit 13 anderen angeblichen Mitverschwörern, von denen 10 Juden sind, so wie er. Die Geständnisse und Selbstbezichtigungen der Angeklagten werden von der DDR-Presse wiedergegeben, ohne sie zu hinterfragen. Ebenso wie später die Tiraden des Staatsanwalts, der nicht nur die Todesstrafe fordert, sondern von Ratten und Schädlingen spricht. Viele Juden hören da wieder die Sprache des Nazi-Hetzblattes Der Stürmer heraus.
Ja klar, haben wir uns da mal drüber unterhalten.
Aber ausführlich thematisiert wurde das nie in der Familie von Annette Leo. Sie ist 1952 in die DDR gekommen, als Vierjährige mit ihren jüdischen Eltern.
Die kamen also 1952 aus Westdeutschland und mein Vater kam ja im Auftrag der Partei, also der KPD, und der ist sicher überprüft worden und gefiltert worden.
Das weiß Annette Leo vor allem aus eigenen Forschungen, die sie viel später, nach der Friedlichen Revolution von 1989, als Historikerin am Institut für Antisemitismusforschung der TU Berlin durchgeführt hat. Da hat sie sich intensiv mit jüdischen Biografien in der Zeit der frühen DDR beschäftigt.
Das war ja nun eine richtige Verfolgung, dem also eine Monate, vielleicht sogar Jahre lang so Verdächtigungen vorausgingen, die auch öffentlich geäußert wurden, die Leute in Angst versetzt haben. Also Menschen, die über Joint, über diese Hilfsorganisation, ja, was kriegten die, Lebensmittel, Kleidung und so, weil die hatten ja nichts, wenn sie aus den KZs oder aus dem Untergrund zurückkamen oder auch aus dem Exil.
Weil Joint durch Spenden aus den USA finanziert wird, gilt sie als imperialistische Tarnorganisation. Und alle, die von ihr Geld nehmen, stehen im Verdacht, feindliche Agenten zu sein. Mit dieser Begründung verlangen SED-Funktionäre von den Gemeinden, Empfängerlisten aufzustellen. Eine Ungeheuerlichkeit, wenn man sich daran erinnert, dass nur wenige Jahre vorher die Nazis jüdische Gemeinden gezwungen hatten, Listen ihrer Mitglieder herauszugeben. Gemeindevorsitzende, wie etwa der Ostberliner Julius Meyer, gehen auf dieses Ansinnen der DDR-Behörden nicht ein.
Julius Meyer ist ja mehrfach von den Organen der sowjetischen Besatzungsmacht verhört worden vor seiner Flucht und dann auch von der zentralen Parteikontrollkommission. Und da, ich nehme mal an, dass von ihm die Herausgabe dieser Listen verlangt wurde. Er hat sie nicht herausgegeben, aber einige Stellen der jüdischen Gemeinden haben es ja offensichtlich auch getan, ne? Was ja doch wieder weitere Angst auslöste.
Leo Zuckermann weiß, dass er auf einer Liste steht. Als erfahrener Funktionär kann er sich denken, dass auch in der DDR bald eine Anklage gegen jüdische Verschwörer ansteht, wenn zeitgleich Schauprozesse in den Bruderländern stattfinden. Und, so der Historiker Philipp Graf, niemand wäre besser als Leo Zuckermann geeignet, in die gewünschte Rolle des hochrangigen Verräters gedrängt zu werden, so wie zeitgleich in Prag Rudolf Slansky.
Das ist der Punkt, wo er sich entschließt zu fliehen.
Den entscheidenden Moment sieht Leo Zuckermann Ende 1952 gekommen, als sein Vertrauter aus den Tagen des mexikanischen Exils, Paul Merker, verhaftet wird. Er nimmt seine Familie mit und weiht sonst niemanden ein. Doch am 7. Januar 1953 meldet die Westpresse seine Flucht. Anschließend überschlagen sich die Ereignisse und die Schlagzeilen.
Juden unter Aufsicht gestellt. Antisemitische Aktionen jetzt systematisch.
Vorsitzende jüdischer Gemeinden fliehen aus der Sowjetzone.
Es entsteht eine Flüchtlingswelle. Genaue Zahlen haben Historiker bis heute nicht ermittelt. Es geht um ein Viertel oder gar ein Drittel aller Juden in der DDR, vor allem um deren Führungsschicht. Die hatte sich vorbereitet und für den Fall der Fälle einen Alarmcode verabredet, der seit Januar 1953 in den Gemeinden aufgerufen wird. Er lautet: Großmutter im Sterben. Das SED-Regime bemerkt den Exodus durchaus, hält aber niemanden auf. Und zieht Konsequenzen, die politisch lange nachwirken, fügt Annette Leo hinzu.
Weil die verfolgten Juden in Berlin eine viel größere Zahl war als die verfolgten überlebenden kommunistischen Widerstandskämpfer. Und dann diese VVN aufzulösen 1953, also besser gesagt zu verbieten, aber es wurde als Selbstauflösung deklariert, aber die VVN aufzulösen bedeutete auch, dass die vielen jüdischen Überlebenden, die in der VVN eine ganz starke Gruppe bildeten, ja plötzlich keine politische Stimme mehr hatten.
Die VVN, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, wird im Frühjahr 1953 durch ein Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer ersetzt. Als solche gelten fast ausschließlich Parteimitglieder. Sie dominieren von nun an jegliche Form der Erinnerung und billigen anderen Stimmen bestenfalls eine marginale Rolle zu.
Es ging hauptsächlich um die Widerstandskämpfer. Das war sozusagen die bestimmende Erzählung in der DDR, dass die Wurzel der Staatsgründung also aus dem kommunistischen Widerstand erwachsen. Und da hatten dann also die, die nur Opfer waren, wie man so sagte, hatten da keinen großen Platz.
Doch die größten Befürchtungen erfüllen sich nicht. Der mit der Verhaftung von Paul Merker schon vorbereitete Prozess gegen eine angebliche zionistische Verschwörergruppe findet nicht statt. Merker bleibt trotzdem jahrelang ohne Urteil in Haft und wird dann 1955 in einem Geheimprozess zu 8 Jahren Zuchthaus verurteilt, wegen Kriegs- und Boykotthetze. Seit Stalins Tod im Jahre 1953 treiben die Kommunisten keine antisemitischen Kampagnen mehr aktiv voran, aber sie korrigieren auch nichts.
Diese Vorwürfe des Kosmopolitismus, der Agententätigkeit, wenn man mit einer jüdischen Organisation in irgendeinem Kontakt stand, das ist ja alles nie zurückgenommen worden, ne? Und diese Angst, die hat viele Leute, die ja auch traumatisiert waren von der Verfolgung, glaube ich, nie ganz verlassen.
In den Gemeinden wird es nach der Fluchtwelle sehr, sehr still. Alle sind froh, wenn am Schabbat wenigstens noch 10 Männer in die Synagoge kommen, die man laut der Halacha braucht, um vorschriftsgemäß einen Gottesdienst zu feiern. Über den Winter 1952-53 spricht niemand offen. Annette Leo hat als Heranwachsende ohnehin kaum Kontakt zur Gemeinde und erfährt Nennenswertes erst Jahrzehnte später.
Weil ich mich ja dann in den 80er Jahren dieser Gruppe Wir für uns angeschlossen habe. Das waren sozusagen die abtrünnigen kommunistischen jüdischen Kinder, die 1986 in die jüdische Gemeinde gingen, um da irgendwie was über ihre Wurzeln zu erfahren. Und da habe ich übrigens auch den Eschwege kurz kennengelernt. Und der hat dann das erste Mal von diesem 52, 53, von dieser Flucht und was das eigentlich mit den jüdischen Gemeinden gemacht hat, erzählt.
Helmut Eschwege ist in der DDR der einzige Forscher, der den Holocaust als singuläres Menschheitsverbrechen analysiert. In seiner Freizeit, denn er wird von der offiziellen Historikerzunft nie anerkannt. Kurz vor seinem Tod 1992 hat er in seiner Autobiografie »Fremd unter meinesgleichen« von den jahrelangen Schikanen berichtet, mit denen DDR-Verlage versuchten, sein Buch »Kennzeichen J« zu verhindern. Es wurde 1966 schließlich doch gedruckt, blieb aber sein einziges Werk, das DDR-Bürger lesen durften. Alle seine späteren Schriften sind nie erschienen, mit einer einzigen Ausnahme, die er im Westen publizieren konnte.
Der hat mir schon zu verstehen gegeben, dass das eigentlich ein Tabuthema ist und das hat ihm aber Spaß gemacht, das zu erzählen vor Leuten, die davon keine Ahnung hatten, ja.
Als sich 1988 die sogenannte Reichskristallnacht zum 50. Mal jährt, versucht sich die DDR als Freund der Juden zu profilieren. Durch den teilweisen Wiederaufbau der neuen Synagoge in Berlin. Im April 1990 bekennt sich die einzige jemals frei gewählte Volkskammer feierlich zur Verantwortung der Deutschen in der DDR für ihre Geschichte. Bis dahin hatte sie ausschließlich bürgerlichen Eliten die Schuld am deutschen Faschismus gegeben. Nach der offiziellen Lesart hatten diese Eliten Hitler zur Macht verholfen, um die Arbeiterbewegung zu unterjochen. Dass dabei Juden ermordet wurden, hatte die SED stets als mehr oder weniger bedeutsamen Kollateralschaden erklärt. Seit den Ereignissen des Winters 1952-53 gab es kaum mehr Juden im Land, die dieser Darstellung öffentlich wirksam hätten widersprechen können.
Das war's für heute mit den Antworten, aber auch neuen Fragen aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ich bin Stefanie Gebert und ich sage danke für Ihre Zeit.